herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir hier ist wie immer mein Co-Host Stefan Schierschwitz, das ist der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V. Moin Stefan.
Hallo Tobias und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer heute zum ersten Mal im Podcast ist und sich fragt, wer sind denn diese Mobility Allstars? Dem sei gesagt, wir sind ein Expertennetzwerk und wir wollen gemeinsam die Mobilität in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, voranbringen. Und dabei ist uns das Zusammenspiel aller Mobilitätsformen besonders wichtig. Das nennen wir dann auch die Mobilitätswende und eben nicht die Fokussierung auf ein Thema. Wer dabei sein will in unserem Netzwerk und aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft oder Wissenschaft kommt, der ist genau richtig, weil so breit ist unser Spektrum im Mitgliedernetzwerk und wir freuen uns über Gleichgesinnte.
Aber ich finde, Medien dürfen auch mitmachen.
Die natürlich auch, die Wortlieferanten dieser Welt. Wir laden uns Menschen ein, die im Rahmen der Mobilitätswende was bewirken oder einfach auch Dinge sehen und weitererzählen und haben heute mit dir Mario Herger, ein Wiederholungstäter im Podcast. Dein letztes Mal bei uns war Mitte 2024. Mhm. Das war eine der meistgehörtesten Folgen in unserem Netzwerk. Du kommst aus Übersee, aus der Region San Francisco. Und da entsteht ja häufig das Morgen. Und es scheint auf der anderen Seite des Teichs auf jeden Fall auf Neugierde zu stoßen. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist, heißen dich herzlich willkommen und du bist nicht ganz unbekannt. Deswegen würden wir die Vorstellung etwas anders machen, sag trotzdem nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Aber du beobachtest nicht nur viel, sondern du schreibst auch darüber und vielleicht kannst du auch uns nochmal was zu deinem letzten und nächsten Buch an der Stelle erzählen.
Genau, eine Minute Zeit. Es läuft.
Ja, danke für die wiederholte Einladung. Ich sehe auch die Uhr laufen, werde mich kurz halten. Und auch für das Vertrauen und das Interesse an dem, was ich mache. Ich wohne seit 24 Jahren im San Francisco Bay Area, schaue mir Technologietrends an und natürlich kommen da einige Sachen, die auch für die Mobilitätsszene sehr interessant sind. Von Elektroautos in der Vergangenheit, noch heute noch, zum autonomen Fahren. Und als nächste Mobilitätsform und neue Form, die irgendwie anders ist, ist humanoide Roboter. Dazu habe ich jetzt ein Buch gerade abgeschandt an meinen Verlag. Das kommt dann im Frühjahr 2026 heraus.
Und wie man unschwer hören kann, bist du zwar deutsch sprechend, aber nicht aus Deutschland ursprünglich?
Genau, ich bin ursprünglich aus Wien. Das hört das vielleicht noch an dem leichten Akzent.
Du bist aus Wien, aber du bist vor über 20 Jahren in Silicon Valley und bist dort hängen geblieben und wir folgen dir auch regelmäßig auf deinen diversen Kanälen und du schreibst und berichtest einfach viel über Mobilität. Wir fragen unseren Gast häufig zu den Assoziationen. Das war bei dir vor anderthalb Jahren genauso. Damals hast du gemeint, die Antriebswende, Elektromobilität, autonomes Fahren und eben die humanoiden Roboter. Mhm. Das ist so deine Assoziation im Rahmen der Mobilitätswende. Und wir sind ausgestiegen im Podcast mit meiner Frage, die da aus deinen Erzählungen entstanden ist. Wird es die Roboter geben, die sich vom Auto oder vom Motorrad oder von welcher Mobilitätsform auch immer zum Roboter verwandeln und zurück? Also die Transformers. Ich glaube, die gibt's. Die gibt's, glaube ich, jetzt nicht wirklich, aber in anderthalb Jahren ist wahrscheinlich viel passiert. Und wir würden als erstes gern wissen wollen, was ist passiert? Was hast du eigentlich eh schon vorhergesehen? Und was hat dich vielleicht auch persönlich überrascht?
Ja, vor eineinhalb Jahren haben wir halt auch viel gesprochen über autonomes Fahren und mittlerweile ist das halt ein etabliertes System in der San Francisco Bay Area. Wir wissen jetzt beispielsweise, dass Waymo, diese Google-Schwesterfirma, 450.000 Fahrten bezahlt, fahrerlos pro Woche unternimmt. Also es sind fast 2 Millionen Fahrten. Das ist ein System, das einfach da ist. Die haben dieses Jahr 2025 14 Millionen fahrerlose Fahrten gemacht, bezahlt. Also kommerziell, im kommerziellen Fall. und sind jetzt mittlerweile, ich glaube seit heute haben sie 10 Städte in den USA und Metropolregionen, in denen sie autonom fahren. Die San Francisco Bay Area ist dabei zum Beispiel zu sehen. Die sind von San Francisco bis San Jose. Das sind so ungefähr 80 Kilometer Luftlinie. Da leben 3,5 Millionen Menschen. Sie haben Phoenix, sie haben Los Angeles, den Großraum Los Angeles. Sie haben jetzt gerade, glaube ich, Orlando und San Antonio den Fahrer rausgenommen. Sie haben Miami, also über die ganzen USA verstreut. Und insgesamt so 1,5 bis 2 Dutzend weitere Städte in den USA in Vorbereitung dafür. Das heißt, das kommt dann alles 2026. Sie haben auch also ersten Übersee-Regionen, wo sie Autos haben. Das ist einerseits Tokio und London. Man sieht auch schon 2 Städte, wo die Leute auf der falschen Seite fahren, ne? Also auf der linken Seite.
Geht auch.
Beginnen sie. Und ich vermute auch, und da greife ich vielleicht auch ein bisschen vor, was erwarte ich mir, dass vielleicht auch dann Kontinentaleuropa die erste Stadt sein wird, vielleicht sogar Deutschland, das weiß man noch nicht. Vielleicht auch noch einmal, das ist das, was sie heute tun und was sie jetzt geplant haben, aber es gibt auch von den Regulierungen her, zum Beispiel in Kalifornien, haben sie jetzt gerade die Genehmigung bekommen, dass sie eigentlich eine Region abdecken dürfen, fahren dürfen, auch Highways, die ein Drittel von Kalifornien abdeckt. Und Kalifornien, muss man wissen, ist 10% größer von der Fläche her als Deutschland. Und die Fläche, die sie damit abdecken, wäre so groß wie Österreich und die Schweiz gemeinsam. Das heißt, da haben sie schon die Zulassung, also so sicher ist das. Das ist jetzt einmal ein sehr, glaube ich, für sich sprechendes Detail, wie weit diese Technologie ist. Das ist nicht etwas, was in 10 Jahren irgendwie einmal da vielleicht sein wird vielleicht, sondern da tut sich einiges. Und das ist, ich habe jetzt nur über Waymo geredet.
Genau, was macht die Konkurrenz?
Ja, eigentlich muss man sagen, wir haben ja damals unseren ersten Mobility All-Star Podcast gemacht, als gerade der V-Robot Event von Tesla ja vorbei war. Und das hat ja in gewisser Weise den Fedehandschuh in die Arena geworfen. Ne? Und plötzlich war jede Menge Aktivität. Viele der Firmen haben versucht, dann so rasch als möglich auch Niederlassungen in anderen Kontinenten, also in Europa beispielsweise, aufzumachen und dort durch diese Zertifizierungsprozesse oder Testgenehmigungsprozesse zu gehen. Und plötzlich haben wir Firmen wie den chinesischen Hersteller WeRide oder den amerikanischen Hersteller Pony AI nach Europa kommend, Niederlassungen aufmachend, Testlizenzen kriegen und jetzt dort auch ihre Fahrzeuge auf die Straßen zu kriegen. China hat selber auch in mehreren Städten auch 4, 5, 6 Hersteller, die autonome Robotaxi-Dienste anbieten. Das ist ein bisschen anders, als das in den USA ist. Dort in China verlässt man sich sehr viel stärker auf zum Beispiel smarte Rotinfrastruktur, also wo Sensoren drinnen sind, wo man auch zum Beispiel weiß, wie lange die Ampel noch rot ist, wäre das in den USA nicht der Fall ist. Stefan, du warst ja hier, du hast uns ja besucht, hast ja auch deine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, du wirst auch noch was erzählen darüber. Dann ging das ein bisschen anders, als wenn ich das erzähle. Aber du hast ja gesehen, wie die Straßenverhältnisse in San Francisco sind. Ne? Und die sind halt unter jeder Sau. Ne? Also die Straßen sind mit Schlaglöchern übersät. Da hast du nicht wirklich smarte Rotinfrastruktur. Aber da ist jetzt massiv Bewegung ins Spiel gekommen.
War das für dich abzusehen? Also als ich damals bei dir war, und das war kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, also so Herbst 2024, da hatte Waymo schon angefangen, von diesen kommerziellen Fahrten zu berichten. Also irgendwie ist logisch, dass es genauso weitergegangen ist. Ich glaube, dass das jetzt auch so schnell Richtung Europa rüber schwappt, das war nicht unbedingt abzusehen. Aber ging alles geschmeidig auf eurer Seite? Gab es da wirklich nie Unfälle oder irgendwas? Weil zumindest haben wir davon nichts gehört.
Naja, zuerst einmal... Ich habe tatsächlich versucht, also jemand, der so ein bisschen das versucht, immer in die Zukunft zu projizieren, habe ich schon immer wieder versucht herauszufinden, wie rasch werden die jetzt in weitere Städte expandieren. Und da gibt es halt gewisse Vorhersagemethoden. Und ich hätte ehrlich gesagt gehabt, dass mit Cruise damals noch im Jahr 2020 oder so, dass sie in 50 Städten im Jahr 2025 unterwegs sein werden, diese zwei Flotten. Dann ist aber Cruise durch einen Unfall ja sozusagen aus dem Spiel genommen worden. Und jetzt haben wir 10. Nächstes Jahr haben wir 25. Ja, also es dauert ein bisschen länger, aber es ist ganz klar, der Pfad ist, das wird jetzt überall sein und ganz normal ein Verkehrsinfrastruktur werden, das autonome Auto. Wie man das dann einbindet, ist noch eine andere Frage, das können wir, glaube ich, noch diskutieren, ob das jetzt Roboterflotten sind, ob das mit Uber fährt oder ob das irgendwie in ein ÖPNV eingebettet wird. Ja, das sind verschiedene Sachen. Gab es Zwischenfälle natürlich, jede Menge. In Kalifornien beispielsweise haben ja diese Firmen Berichtspflicht. Es gibt ein eigenes Formular, Kollisionen mit autonomen Autos, also mit der Involvierung von autonomen Autos. Da wird genau das berichtet. Das ist auch ein Unterschied tatsächlich zu ja, normalen Fahrzeugen. Das heißt, wenn du als privat menschlicher Fahrer fährst und einen Unfall machst, musst du ja nicht unbedingt berichten. Ne? Das ist meistens ja nur dann, wenn du A, Menschen verletzt worden sehen und B, wenn du von der Versicherung was haben willst. Tatsächlich werden bei der Polizei dann halt nur im Prinzip viel weniger berichtet, als tatsächlich passiert ist an Kollisionen. Und da sehen wir, dass alle diese Unternehmen, die eine Testlizenz in Kalifornien haben oder eine kommerzielle Lizenz haben, das sind insgesamt so um die 30 Unternehmen, in den letzten Jahren, also über mehrere Jahre hinweg, so um die 600-700 Kollisionen involviert waren. Das heißt nicht, dass die autonomen Autos selbst diese Kollisionen verursacht haben, sondern dass ihnen reingefahren worden ist. In 95% der Fälle war der menschliche Gegner der Schuldige.
Ja, gut, ja, auch
nicht da, genau, ja. Die Gründe kann man auch nochmal besprechen, was genau da passiert, ja, weil oft auch diese Fahrzeuge den hinten reinfahren, ne? Also weil sie ungeduldig sind. Deshalb haben auch Waymos beispielsweise fahren heute doch etwas forscher als noch vor ein, zwei Jahren, damit sie eben nicht auch auf der Straße verhungern und nicht reingelassen werden, zum Beispiel beim Reißverschlussprinzip und so. Aber was für bemerkenswerte Zwischenfälle gab es? Also die letzten Tage waren ein paar, da ist zuerst einmal eine sehr, sehr beliebte Nachbarschaftskatze, ja, also in San Francisco überfahren von einem Waymo, die Katze KitKat. Das war so eine Katze, die halt in die Cafés reingewandert ist, sich streicheln hat lassen. Und dann hat er sich ausgerechnet ein Waymo, das geparkt hat, als Unterschlupf ausgesucht. Und eine Frau hat noch versucht, die Katze unter dem Auto zu verscheuchen. Dann hat sich die Katze noch stärker zurückgezogen. Und das Waymo ist dann einfach angefahren und über die Katze drüber. Das hat natürlich jetzt einigen Aufruhr verursacht, ja, also die arme Katze und so. Es ist auch ein Hund leider überfahren worden. Das sind halt so Dinge, die halt passieren, wenn der Hund halt hervorläuft zwischen zwei Autos.
Und wie steht die Frage nach den ethischen Grundsätzen? Wer war schuld? Auto oder Katze? Oder Mensch, passant.
Ja, man müsste dann ja schauen, wie viel Tiere werden pro Tag also von anderen Menschen überfahren. Also ich sehe immer wieder, ihr seht wahrscheinlich auch, wenn ihr am Land fährt, nachher ist man überfahrene Hasen oder Rehe und hier haben wir halt Waschbären und Skunks, das riecht man dann von Weitem, also Stinktiere, die dann irgendwo sind. Wir haben auch Kojoten, also in San Francisco gibt es auch Kojoten, ich habe schon Kojoten gesehen. Das, bei uns sagen sie nicht Fuchs und Hase, gute Nacht, sondern Kojoten und Hase.
Ich habe in Wien mal einen Dachs gesehen übrigens. Also
Dachs auch, ja. Das sind so Zwischenfälle. Es gab tatsächlich auch vielleicht, um noch einmal zu den Zwischenfällen zurückzukommen, es gab gerade vor zwei Wochen einen Meinungsbeitrag eines Neurochirurgen, eines amerikanischen in der New York Times. Und der hat sich die Sicherheitszahlen angeschaut, die Waymo veröffentlicht hat. Waymo veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsdaten, was ist genau passiert, wie viele Airbags-Deployment gab es, wie viele Kollisionen, wie viele Verletzungen, wie schwer waren die Verletzungen, bei welchen Geschwindigkeiten sind die passiert. Also wenn man auf deren Website geht, dann sieht man das. Und sie lassen das dann auch immer vergleichen mit Daten, die von zum Beispiel Versicherern kommen, wie der SwissRay. Und natürlich kann man nicht jetzt alle Daten miteinander vergleichen. Das heißt, man muss da filtern herum, in welchen Straßen und Städten dann die autonomen Taxis unterwegs sind und die Menschen unterwegs sind. Das vergleicht man dann sozusagen im selben Gebiet. Das heißt, man hat auch dieselben Wetterbedingungen, dieselben Verkehrsbedingungen dabei. Und der Neurochirurg hat gesagt, er ist da durchgegangen, hat sich diese Daten mehrfach angeschaut. Er selber ist jemand, der Unfallopfer operiert und immer wieder mit diesen Dramen konfrontiert wird. Und er hat gesagt, wenn man eine Studie macht eine medizinische wissenschaftliche Studie und man gibt den einen ein Placebo und den anderen das Medikament und man merkt innerhalb von kurzer Zeit, dass das Medikament so überwältigend wirkt, dann ist es ethisch unvertretbar, diese Studie weiterzuführen und den Leuten das heilende Medikament vorzuenthalten. Mhm. Und er hat gesagt, das sieht er jetzt in diesen Daten mit Waymo, er sieht das als Public Health Breakthrough, also das heißt als ein Gesundheitsdurchbruch, weil in den USA unter Jugendlichen Autounfälle zur zweitgrößten Todesursache zählen. Und wenn wir es schaffen, dank dieser Daten, wenn die Daten bereits zeigen, dass wir 80-90% dieser Unfallopfer retten können, also die gar nicht Unfallopfer werden und selbst wenn sie einen Unfall verwickelt sind durch ein autonomes Auto, dass die Verletzungen viel geringer sind, dann ist es ethisch unvertretbar, diese Technologie nicht in den Städten rauszurollen. Und er nennt da beispielsweise einige Städte in den USA, wo sich die Stadtregierung wehrt oder sehr, sehr skeptisch gegenüber dieser Technologie ist. Und das hat einigen Aufruhr verursacht, weil zum ersten Mal wirklich auch auf diese Weise das gekommen ist. Das ist nicht etwas, wo man vorsichtig sein muss etc., sondern es zeigt sich ganz klar aus den Daten, die heute schon vorliegen. Hm. Und man kann nur erwarten, dass die besser werden, dass es schon so weit den menschlichen Fahrern vorauseilt, also so viel besser und sicherer fährt, dass es eigentlich unethisch ist, diese Technologie zu verhindern und nicht einzuführen.
Da habe ich gerade auch eine ganz spannende Zahl zugehört im Doppelgänger-Podcast, der hier auch sehr empfohlen sei, dass wenn man autonomes Fahren einführen würde, würden wahrscheinlich die Gesundheitskosten in den USA so drastisch sinken, dass das quasi einmal Militärbudget wäre. Also nur durch solche Themen, die durch Autounfälle verursacht werden. Also einfach der volkswirtschaftliche Schaden könnte quasi unfassbar, also du hast ja schon gesagt, so 90% roundabout reduziert werden. Völliger Wahnsinn.
Du bringst einen guten Punkt für die Zahlen. Das sind wirklich, wir reden davon fast einer Trillion Dollar, also Billion Dollar, also amerikanisch Trillion, also 1000 Milliarden, die Unfallkosten verursachen. Und weil 39.000 Menschen sind im Jahr 2024 in Verkehrsunfällen in den USA gestorben. Es werden 1 Million Menschen verletzt. Jetzt machen wir mal eine Rehabilitation mit denen und die Einkommensverluste und Kinder, die da sind, wenn Elternteile verloren gehen und so weiter. Ja, also die gesellschaftlichen Kosten sind enorm.
Wie wird das medial und auch politisch jetzt begleitet, auch in den letzten anderthalb Jahren? Bei uns ist jetzt gerade beispielsweise bei der Bahn eine neue Chefin und jetzt geht da medial irgendwie alles los und die Welt unterhält sich da mal kurz drüber. Ist es genauso in den USA und wird dann auch jetzt politisch gesagt, es muss kommen, weil ne, davon profitieren wir alle? Oder ist es so normal, dass da eigentlich schon kein Mensch mehr drüber spricht?
Ja. Ein guter Punkt. Dazu muss man wissen, in den USA, das ist ein viel stärker föderales System als in Deutschland. Das heißt, die Bundesstaaten haben viel größere Unabhängigkeit. Das heißt, wir sehen viele dieser Initiativen und Gesetzesverabschiedungen und Regulierungen für autonome Autos von den Bundesstaaten kommen. In diesem Fall in Kalifornien zum Beispiel. Die sind am weitesten vorausgeschritten, haben die meiste Erfahrung damit. Aber es ist ganz klar, es muss federal werden. Das heißt, es muss von den Bundesbehörden kommen, also von einer National Highway and Traffic Safety Administration, die sogenannte NHTSA, oder vom Department of Transportation, dem DOT, muss das kommen. Es gibt aber im US-Kongress, also der Senat und das Repräsentantenhaus, gibt es noch keine Initiative. Also ich habe immer wieder Versuche, schon vor Jahren, das zu verallgemeinern. Das hat aber immer wieder so auf den Backburner gekommen. Aufgrund der folgen ja alle noch die politischen Entscheidungen und Diskussionen, die es hat, Entwicklungen, die es gibt, beziehungsweise auch die Pandemie dazwischen gefunkt hat. Jetzt aber durch die neue Administration, also neu, die ist schon jetzt ein Jahr dran, scheint da doch ein großer Wille zu sein, autonome Fahrzeuge, denen die Regulierungen sozusagen nachzuschmeißen, also nicht nachzuschmeißen, im Sinne von wirklich zu lockern und das zu machen, was denen sehr freundlich wäre. Aufgrund der Verbundenheit der Administration mit diesen ganzen Tech-Unternehmen, also da wird also sicherlich etwas passieren. Das Problem, solange man keine Bundes Regulierungen hat, also von der Bundesregierung kommend, ist, dass irgendwann mal eine Grenze stößt. Es dürfen nur so und so viele Autos auf die Straßen kommen von jeder Firma. Und an diesen Grenzen stößt man jetzt sehr rasch. Ne? Der Waymo hat beispielsweise jetzt, glaube ich, 3.500 oder 4.000 Fahrzeuge auf den Straßen bereits. Und so viel ich mich erinnere, durften die mit seiner Ausnahmegenehmigung, also so auch wie zum Beispiel deutsche Hersteller auf deutschen Straßen mit Prototypen fahren dürfen, unter bestimmten Bedingungen, also die können die bis zu 5.000 oder 10.000 Fahrzeuge auf die Straßen bringen.
Also wenn die Pilotphase quasi, ne?
Wenn die aber jetzt noch weitere 2 Dutzend Städte zu den 10 noch dazu bringen im nächsten Jahr, na, dann ist man sehr rasch über diesen 5.000 bis 10.000 Fahrzeugen drüber. Das heißt, da muss eine Verordnung her. Es sind auch so witzige Sachen, also blöde Sachen. Zum Beispiel an einem Fahrzeug muss ein Rückspiegel sein. Weil gedacht wird von einem menschlichen Fahrer. Ne?
Jetzt, ja, und das ist aber nicht anders wie in Deutschland.
Und dann hat man halt einen Lieferroboter, das ist nichts anderes als ein Kühlschrank, großes Fahrzeug auf 4 Rädern, der auf der Straße fährt, der braucht dann so Rückspiegel, da haben sie so Rückspiegel angepappt, die 2 Millimeter breit sind, also die man nicht verwenden kann, aber das ist halt, ja, wir haben einen Rückspiegel da, da ist er, ne? Da sitzt ja keiner drin und das ist im Prinzip ein Kofferraum, der auf Rädern fährt. Und solche perversen, also verrückten Sachen hat man, die natürlich gesetzlich abgeändert werden müssen.
Wenn wir über Mobilität, autonomes Fahren, generell über Fahrzeuge sprechen, dann muss auch immer Tesla irgendwie Erwähnung finden. In Deutschland geht gerade auch so eine Welle der Kommunikation los, weil diese Full Self-Driving-Modus ist jetzt in Deutschland, glaube ich, freigeschaltet worden, als ich mit dir damals durch Silicon Valley gedüst bin. Da sind wir diese 20, 25 Minuten, die gerade von den ganzen Elektro-Bloggern vermeldet werden, schon selbst gefahren. Also das war damals in Amerika völlig normal. Hier jetzt auch. Und alle sind überrascht. Was ist denn mit Tesla geworden? Also was bei uns hängen geblieben ist, Elon Musk ist in den letzten 12 Monaten irgendwie verbrannt worden, politisch. Aber hat er still und heimlich mit seinen Teslas weitergemacht, ja. Und wird der jetzt links überholen oder rechts überholen?
Und vor allem auch technisch, ne? Also es geht da, glaube ich, auch um den Konflikt Video versus LiDAR, ne? Also wie erfasst man eigentlich das Verkehrsgeschehen? Und bei mir war es zuletzt hängen geblieben, ein System ohne LiDAR hat eigentlich keine Chance und Tesla setzt da, glaube ich, nicht drauf.
Ja, also das ist ein komplexes Thema. Zuerst einmal, der Ansatz von Tesla ist natürlich ein anderer. Die, von denen wir bisher gesprochen haben, die machen so einen Ansatz, wo man mehrere Sensorentypen verwendet, also mehrere Sensormodalitäten von Kameras, LiDARs, Radar, manche sogar Thermalkameras, Ultraschall, Telematikdaten natürlich auch und versucht, die zusammenzubinden und damit ein Bild zu machen. Ein Beispiel ist einfach nur, was ich das LiDAR macht, sendet Laserstrahlen aus, die reflektiert werden und damit kann man ein dreidimensionales Bild der Umgebung machen. Also wo ist ein Gegenstand, der Hindernis ist? Das kann die Kamera, muss sozusagen das kategorisieren, muss erkennen können, was das eigentlich tatsächlich ist. Das LiDAR sagt nur, da ist ein Hindernis, da geht der Laserstrahl nicht durch. Und viele argumentieren, ne, das ist ja sicherer, das Ganze, damit kann ich auch im Nebel sehen und so weiter. Und das Problem ist natürlich, das ist nicht automatisch sicherer, weil mit jeder Sensormodalität kann ich Fehler einbauen. Und was ist, wenn die Sensoren Unterschiedliches melden? Ne? Wer hat recht? Mit der Komplexität, mit mehr Sensormodalitäten, die ich integrieren muss, erhöhe ich die Komplexität. Das heißt, auch der Softwarecode und die Daten, auf denen die Entscheidungen basieren, werden komplexer und damit gibt es halt Fehlermöglichkeiten, die ja dann exponentiell auch steigen. Also da muss ich auch testen. Und wartungsmäßig und technologisch ist das natürlich auch eine Herausforderung. Scheint aber halt sicherer zu sein momentan, wenn man in kleinen Bereichen arbeitet. Tesla wiederum versucht das nur mit Kamera, weil die sagen, oder viele argumentieren, ich fahre ja auch nur mit den Augen als Mensch. Ne? Es stimmt so natürlich nicht ganz. Wir fahren ja mit Gehör, wir fahren ja mit unserem ganzen Körper, wir fühlen ja die Erschütterungen des Fahrzeugs. Und das sind Entsprechung bei einem Auto, autonomen Auto, das nur mit Kameras fährt, natürlich die telemetrischen Daten, die auch einbezogen werden in die Berechnungen, wie das Auto sich bewegt. Ja? Also dreht der Reifen durch, weil der Glatteis ist an der Stelle oder Sand ist oder sowas. Das sind natürlich Elemente, die da mit reinfließen. was noch ein Unterschied ist, ist, dass heute solche Unternehmen wie Waymo geofenced sind. Das heißt, sie fahren in einem abgeschlossenen Bereich, Stadt San Francisco oder die ganze Bay Area oder eben Phoenix, so Los Angeles Bereiche, die so groß sind wie beispielsweise Berlin, ja, gesamte Stadtraum Berlin. Das kann man sagen, okay, es ist geofenced, ja, aber es ist halt ein großes geofenced-Ding, also Bereich, der abgeleitet ist. Tesla versucht es nochmal anders. Die versuchen halt wirklich die Daten von ihren 8-9 Millionen Fahrzeugen, die jetzt beim Kunden sind, herunterzuziehen. Und damit von allen Regionen, wo diese Teslas unterwegs sind. Also Nordamerika, China, Europa, wo auch immer sie unterwegs sind. Und damit sozusagen gleichzeitig alles auf einmal zu lernen. Das heißt auch die unterschiedlichen Verkehrssituationen und Regulierungen in den europäischen Ländern, die sich doch stärker unterscheiden als dann in USA bundesstaatsweise. Das heißt, wenn man das anders betrachtet, die Amerikaner sagen, die Tesla versucht sozusagen den Ozean zu kochen. Also alles auf einmal zu machen. Ne? Und das dauert halt länger. Ne? Da läuft man in sehr, sehr viele Dinge rein. Der Fortschritt ist nur ganz, 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 ganz langsam. Während Waymo und Co. kochen halt einen Kochtopf. Also erhitzen das Wasser in einem Kochtopf. Es ist schneller, kann man schneller machen, ist abgeschlossen. Und jede Stadt, die dazukommt, ist ein weiterer Kochtopf, den man macht. Generell, beides wird funktionieren. Beides wird Erfolg haben.
Wie sieht das, ich muss mal kurz zwischenfragen, wie sieht der Amerikaner, meinetwegen auch diese tech-affinen Menschen in Kalifornien, einen Tesla? In Deutschland würde ich mal sagen, ist das Meinungsbild eher negativ und damit ist auch gleich die Technologie irgendwie passt nicht und funktioniert nicht. Muss sich der Tesla dieser Kritik in Amerika genauso stellen oder feiert man das ab?
Es gibt solche und solche Meinungen natürlich auch in den USA. Es sind aber, ich denke, es kommt, wenn man sich europäische, deutsche also Meinungen ansieht, ja, kommen dann noch andere Aspekte rein, ja, sind die Amerikaner. Da kommt halt dieser eigene Nationalstolz auf die eigene heimische Automobilindustrie in den Deutschland beispielsweise hinzu, wo man dann vielleicht auch nicht unbedingt Tesla jetzt diesen Vorteil gibt, weil man durch die rosa-rote Brille die deutsche Automobilindustrie betrachtet. Ja, wir sind stolz darauf, zu Recht auch, vielleicht mehr als wir sein sollten aktuell. und Tesla aufgrund der Aktivitäten des CEOs jetzt eher negativ sehen und damit auch meinen, das kann so nicht sein. Ich bin auch sehr, sehr kritisch, also das muss ich dazu sagen, ich hatte ja einen Tesla, den hat jetzt mein Sohn mit der FSD, also mit dem wir gefahren sind, der ist jetzt 18 geworden, den hat er jetzt und ich stehe jetzt sozusagen vor dem Ding, was kaufe ich mir jetzt, weil ich
Prius.
Bin auch nicht zufrieden mit dem, was der Musk macht. Musk ist natürlich, ich unterscheide hier auch noch einmal, ich sage, das ist auf der einen Seite der Private, der Politiker, der politische Mensch, da ist er sind wir nicht einer Meinung, überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite natürlich muss man ihn als einen Unternehmer sehen. Ich möchte nicht wirklich mit ihm arbeiten, aber man muss schon halt auch Kudos zu dem, was er geschaffen hat mit den Dingen. Und das Produkt ist halt einfach wirklich meiner Meinung nach gut. Die FSD, warum das jetzt in Deutschland so eingeschlagen ist, du hast schon erwähnt, das ist jetzt vor einigen Tagen in Deutschland freigeschalten worden. Da haben die ersten jetzt Journalisten, Automobiljournalisten, Influencer, Elektromobilitätsenthusiasten sich das zum ersten Mal wirklich live erlebt. Ja? Nicht so wie du, die Stefan, der mich besucht in den USA, wo wir gefahren sind, sondern jetzt einmal wirklich in Deutschland, weil das ist auch noch ein Argument. Ja, Stefan, das funktioniert in Amerika, wo das Wetter immer schön ist, aber nicht in Deutschland, wo wir super spezielle Städte und Straßen und Menschen haben, ja. Und dann fahren sie plötzlich damit und sind geflasht. Das waren die Meldungen, die man in den letzten Tagen hier auf LinkedIn und sozialen Medien getan. Die Leute waren fix und fertig, weil sie eine völlig falsche Vorstellung hatten. Sie waren blindsided, sagen die Amerikaner dazu. Das heißt, sie sind wirklich dem blind reingelaufen. Sie haben ihren eigenen Experten vertraut, haben diese Diskussion um Cameras only und Cameras versus LiDAR geglaubt. Sie haben geglaubt, Deutschland ist da besonders, weil die Städte einfach anders sind. Sie haben Antipathie gegenüber Musk gehabt. Und alles, was hier dann passiert, ist, dass man den Gegner unterschätzt. Und jetzt merken sie, dass sie falsch gelegen sind.
Vielleicht gerade da mal eingehakt. Wie siehst du das denn? Also wie siehst du die amerikanischen Tech-Autobauer in Anführungszeichen? Ne? Also bauen ja nicht alle ein Auto, manche ja nur die Technologie im Vergleich zu dem, wo Europa steht, speziell Deutschland, aber auch wo China steht. Wie sieht das aus in diesem Wettkampf?
Ich sehe beispielsweise von europäischer Seite oder auch deutscher Seite spezifisch, was autonomes Fahren betrifft, wir haben da kein, wir sind nicht wirklich Players da drinnen. Mhm. Ja, also da ist nichts da. Einfach nur das Beispiel, Waymo ist zum ersten Mal wirklich öffentlich, kommerziell mit Passagieren ohne Fahrer 2018, 2019 in den USA gefahren. Das ist 7 Jahre her. Hm. Es gibt keinen deutschen Hersteller, keinen europäischen Hersteller, der eigentlich fahrerlos wirklich, also ohne einen Sicherheitsfahrer an Bord, in Europa fährt. Das gibt es nicht. Ja? Selbst diese ganzen Geschichten, was ich sicher, dass man so stolz ist, Moja und so, fahren nicht ohne Sicherheitsfahrer. Die Technologie ist nicht einmal von Moja, ne? Das ist von Mobileye. Jetzt die Ankündigung von Mercedes in Abu Dhabi, da einen Robotaxi-Dienst auf der Mercedes S-Klasse anzubieten. Ja, der Anbieter ist China, ein chinesischer Hersteller. Momenta liefert die Selbstfahrtechnologie. Da kann man mir noch so viel erklären. Ja, das ging ja nicht ohne dem MBOS-OS-System. Die stellen die Schnittstellen zur Verfügung, dass man die ganzen Sachen ansteuern kann durch ein System. Aber die Technologie kommt von Momenta. Einem chinesischen Hersteller. Das heißt, man hat eigentlich nichts vorzuweisen. Man ist da blank an der Stelle.
Also auch China ist weiter.
Die Chinesen, ja natürlich, die sind auch weiter. Du hast ja Apollo Go und Momenta und WeRide und Pony AI. Pony AI ist eine chinesisch-amerikanische Firma eigentlich. Ne? Die haben zwei unabhängige Einheiten, wobei die Einheit in China mit 1400 wesentlich größer ist als die in den USA. Und die haben tausende Robotaxis im Einsatz, wobei das sehr kontrollierte Umgebungen sind, meistens Neubaugebiete, aber und mit Smart Roads, aber eben auch mit extrem verrückten Verkehrssituationen, weil dort so viele Menschen auf den Straßen unterwegs sind und man sich wirklich reinfahren. Das heißt, ich sehe die Amerikaner nach wie vor 2 bis 3 Jahre im Vorsprung zu den Chinesen und dann kommt lange nichts und dann ist irgendwann einmal Europa da. Also eigentlich ist es schon vorbei, meiner Meinung nach, weil das, was wir uns zelebrieren, dass wir Level 3 Mercedes, das sind nichts als bessere Spurhaltesysteme mit Mietfahrzeug ohne Spurwechsel auf der Autobahn. Und da haben sie rechtlich, darf man dabei jetzt lesen, ja, muss aber nach wie vor übernehmen können.
Die Wahrheit ist also ja, da gebe ich dir total recht. Es passiert ja aber auch dann unternehmerisch die Folgekonsequenz. Bei uns werden ja Stellen in Deutschland abgebaut, jetzt nicht nur bei den OEMs, sondern eher im Zuliefersegment. Und alle mit Rang und Namen, die, ob das jetzt ein Bosch ist oder ein ZF oder wer auch immer, der zum Thema autonomes Fahren auch Geschäftseinheiten hatte, haben diese Einheiten jetzt rückabgewickelt. Also man verabschiedet sich ja tatsächlich von diesem Marktfeld. Wie ist es eigentlich in den USA? Wächst das Geld dort auf den Bäumen? Oder wann wird es mal knapper? Würde mich echt mal interessieren, weil bei uns ist die Entscheidung getroffen. Nee, dafür wird kein Geld investiert, weil der Return on Invest einfach noch nicht absehbar ist.
Stefan, du bringst hier noch an, vielleicht gehe ich das dann mal noch auf die Stellenabbau ein, ne?
Ja.
Dass man das rückabwickelt, das heißt, man entlässt, Bosch war ja genauso, ne? Hat ja auch ganzen Digitalleute oder viele Digitalleute jetzt oder IT-Leute entlassen, ne? Gleich 500 oder so. Schau dir an, Batterieentwicklung, ne? Batteriezellenfertigung. Ja, genau dasselbe vor den letzten Jahren, ne? Da haben es alle diese Projekte gecancelt und dann so Firmen wie Northvolt da einfach eingegangen, die haben pleite gegangen. Und jetzt jammert man, wenn man abhängig ist von den Chinesen und die Preise diktieren können, ne? Und da ist man jetzt entsetzt. So, jetzt ist man mit dem autonomen Fahren genauso. Ist man entsetzt, dann in 2, 3 Jahren, wenn wir widersprechen, dann sind sie entsetzt alle, dass sie abhängig sind von diesen Technologien und dass diese Amerikaner und Chinesen, die da unverschämte Summen verlangen, dass sie das einbauen, weil jetzt braucht man es ja in den Autos, weil es ist gesetzlich vorgeschrieben. Es wird genauso wieder passieren. Wieso kommt es dazu überhaupt? Ne? Wir haben auf der einen Seite Unternehmensgründer, ganzen chinesischen und amerikanischen Unternehmen, die da vorne mitmischen, werden von Unternehmensgründern geführt. Ja, ein Sergey Brin, Larry Page, beispielsweise ein Elon Musk. In Europa hast du Manager. Das heißt nicht, dass die dümmer sind, aber die werden anders bewertet. Ne? Die werden auf 4 Jahre bestellt. Und das sind Long-Shot-Projekte. Das heißt, da geht es auf Perspektiven von 10, 15 Jahren. Waymo entwickelt, also Google entwickelt mit Waymo seit 16 Jahren diese Technologie. Jetzt stellt sich heraus, dass das funktioniert und dass da dieser Markt jetzt wahrscheinlich da voll abgedeckt wird, also besetzt werden wird und das so Billionen-Dollar-Markt werden wird für sie. Und das sieht man dann halt natürlich auch in den Marktbewertungen der Unternehmen. Aber stell dir vor, in der Zeit von 2009 bis jetzt, da hat man bei Volkswagen 5 CEOs gehabt. Ne? Da ist dem 2014 dem CEO wurscht gewesen, ob dann der im Jahr 2030 damit profitieren wird. Das heißt, die sind noch gar nicht richtig aufgestellt dafür. Die können gar nicht anders. Mit den Chinesen ist es ähnlich. Da, bei den Chinesen kommt noch hinzu, da hat man, also China legt immer so mehrere Jahrespläne vor und Technologievisionen, wo sie in der Technologie dominieren möchten oder Platz 1 übernehmen möchten. Was haben wir bei uns? Wir klammern uns an die vergangene Technologie, ne? Verbrennertechnologie, Technologieoffenheit reden wir uns ein.
Und Verbrenner aus rückgängig gemacht wurde heute gerade getitelt.
Ja, genau. Ich meine, da greifst du an den Schädel. Ne? Der hocheffiziente Verbrenner ist ein Verbrenner, der hocheffizient ist. Ja, ein Mann ist ein Mann, der ein Mann ist. Ne? Ich meine, also wie blöd kann man sein? Das ist, da fragst, also ich will da gar nichts anfangen. Ja? Das ist, ich glaube, mittlerweile hat auch die Öffentlichkeit in Deutschland verstanden, dass was man hier macht, uns diese Industrie verlieren wird. Venture-Kapital noch einmal. Also zuerst einmal, die Risikokapitalgeber, die Venture-Kapitalisten, gehen schon lange nicht mehr in Elektroautos, gehen schon lange nicht mehr in autonome Autos, weil das Thema ist gegessen. Das ist da, das funktioniert. Ja. Man geht ja auch jetzt teilweise gar nicht mehr in künstliche Intelligenz, man geht nur in bestimmte Teile der künstlichen Intelligenz, weil das Thema ist erledigt. Wo geht man jetzt hin? Na, humanoide Roboter, man ist schon bei den nächsten Themen. Ne? Das ist also unsere Vergangenheit im Silicon Valley ist eure Zukunft. Ne? Und die Venture-Kapitalisten, die muss man beobachten, weil was die investieren, das ist die Zukunft. Das wird die Zukunft sein. Mhm. Natürlich heißt das nicht, dass nicht investiert wird. Was investiert wird, ist jetzt institutionelle Investoren, die kommen und Geld reinstecken. Gerade auch, wenn man redet, vielleicht KI-Blase, ja, da wird gar nicht geredet, da werden so viele, da werden 600 Milliarden dieses Jahr reingesteckt. Wer ist denn das, wer das Geld da reinsteckt? Ne? Das sind Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple. Die haben Nvidia, ja? Die haben in jedem Quartal machen die Dutzende Milliarden Gewinn. Ja, das heißt, die haben Kohle noch und nöcher. Selbst wenn das nicht sich so entwickelt, wie sie wollen, die werden nicht pleite gehen. Das ist nicht keine Blase, die einfach so zerplatzt. Und vor allem auch, wenn die jetzt in KI, in diese ganzen Datenzentren Geld reinstecken, wir denken ja, nur das machen die ja nur für ChatGPT oder sowas, ja, so Sprachbots. Jetzt kommt das autonome Fahren. Jetzt stell dir mal vor, das sind nicht 4.000, sondern 4 Millionen autonome Autos. Die haben GPUs an Bord, die brauchen Datenzentren, die brauchen Maschinenlernsysteme. Dann hast du humanoide Roboter als nächste Welle. Ne? Das sind also Milliarden von humanoiden Roboter sein, die wir ab 2035, 2040 auf der Welt haben. Und die brauchen künstliche Intelligenz, die brauchen solche Datenzentren. Ha? Das heißt, das wird nicht weg. Und die brauchen mehr als ein Chatbot. Der Chatbot ist ja eine ganz einfache App. Ja?
Vielleicht noch einmal, bevor wir auf die Roboter gleich nochmal zu sprechen kommen, noch einmal deine Einschätzung zu dem, was bei uns jetzt irgendwie gerade in aller Munde ist oder jetzt denn kommt, ne, Tobias, der Europäische Kommission hat beschlossen, sich von diesem 2035 Verbrenner aus,
das ist der Game Changer,
zu entfernen. Ich weiß nicht, ob es jetzt 2040 ist oder ob man es einfach offen lässt. Das ist ja bei uns ein Riesending, auch weil die Automobilindustrie halt eine andere Wirtschaftlichkeit hinter den Verbrennern sieht. Was ist das eigentlich in Amerika? Also wird da über Elektro oder Verbrenner diskutiert? Was ist denn da bei euch so?
Ja, die Trump-Administration versucht das auch zurückzuschrauben. Ja, sie haben die Förderungen für Elektroautos aus. Er ist ja Ölunterstützer und Verbrennungsauto-Unterstützer. Ja. Und die Tatsache ist, dass der Tipping Point erreicht ist, wo das jetzt ein Selbstläufer ist, wo die Infrastruktur da ist, Ladestation, Infrastruktur etc. Und ganz klar ist, ich meine, du hast jetzt heute, wir haben gehört, der von China hat mittlerweile, der Verbrenner ist jetzt sozusagen, der ist ausgefasst dort sozusagen, der hat jetzt mehr als 50% der verkauften Autos sind wirklich Elektrofahrzeuge. Du hast auch Norwegen, glaube ich, hat jetzt den Bestand ist weit über 90%. Also nicht, das heißt nicht nur die Verkäufe sind fast 100% mit ein paar Ausnahmen wie Wohnwagen oder so, sondern da hast du wirklich auch den Bestand mittlerweile so hoch, dass man sagt, der Austausch ist geschehen, ist erledigt. Ja. Mhm. Und ja, alle Länder werden in die. Selbst so Länder wie, ich habe einen Freund, der wohnt in Costa Rica, sagt, er sieht nur chinesische Elektroautos dort. Brasilien, etc. Ja. Das heißt, selbst wenn man gesagt hätte, ja, so herabwärts, naja, es brauchen ja noch die Afrikaner und die Brasilianer und solche Leute, Verbrennungskraftfahrzeuge, dass wir zuerst einmal. Wollen wir als Technologieführer oder als jemand, der sich als Technologieführer sieht, nicht auf den umstrittensten Märkten wie den USA oder Europa top sein mit den Autos, sondern geben uns zufrieden, dass die in Brasilien und Afrika herumfahren? Zweitens, also das sollte mal so nicht sein. Zweitens, da gibt es gar keinen Markt mehr für Verbrenner, ne? Weil die Elektroautos dort alle von den Chinesen dort sind. Die chinesischen Unternehmen haben jetzt glaube ich, in Planung oder im Bau bereits 200 Autotransportschiffe mit jeweils so 4.000, 5.000 Fahrzeugen, die sie nehmen können. Ich habe tatsächlich eines in San Francisco jetzt einmal von SAIC herausfahren sehen. Da passen 4.000, 5.000 Autos raus. Das größte ist ja von BYD mit 9.000. Das heißt, die kommen und überschwemmen den Markt mit den Fahrzeugen. Und die sind günstig. Die sind, Diskussion um Spaltmasse, vergiss es, ja. Die sind luxuriös und die Elektronik ist super. Hier vielleicht auch noch einmal ein Ding, warum die von der Elektronik so gut sind und warum das so wichtig ist. Ich habe gestern gesprochen mit Taxiunternehmern, wir haben gerade Taxiunternehmer aus Europa, aus Deutschland und aus Österreich hier und die haben halt auch erzählt, ja, die Kinder, meine Kinder, das Erste, was sie machen, sie sitzen vorne beim Tesla und schauen sich die Spiele an. Sie haben hinten, unabhängig voneinander, können sie durch richtungsgerichtete Mikrofone ihre eigene Musik hören oder ihr eigenes Benjamin Blümchen Hörspiel hören, während vorne eine andere Musik ist. Für die ist wichtiger, was können sie auf diesen Bildschirmen im Fahrzeug sehen und da ist denen die Spaltmasse oder die Stichnaht wurscht. Da ist der digitale Luxus ist das Wichtige.
Ist es nicht auch, vielleicht noch da deine Meinung dazu, ist es nicht auch, also gehen wir mal von weiterer Autonomität eben aus und dann muss ich auch die Betriebskosten irgendwie dann in meinem Geschäftsmodell einfach im Blick behalten und wir reden im Elektrosegment immer über die Nachhaltigkeitskomponente. Mhm. Ich bin aber in den Betriebskosten deutlich einfacher unterwegs, habe viel weniger Wartung und Verschleißthemen. Also am Ende ist das ja auch ein Wirtschaftlichkeitsthema und wenn ich dann an große autonome Flotten denke, dann ist das ja vielleicht ein Hebel, oder? Also das wird dann schon mit ein Grund sein, warum es Sinn macht, auf diese Antriebsform zu setzen.
Ja, jeder, der mal umgestiegen ist, merkt ja dann sofort, wie viel günstiger das ist, wie viel weniger Wartung. Es gibt keine Wartungszyklen, die du machen musst. Auch Flottenbetreiber merken das natürlich, wenn sie, weiß ich, Taxiflotten haben, dass sie da viel günstiger unterwegs sind. Ne? Und das ist ein wichtiges Element. Auch LKWs merken das sofort, speziell wenn sie Photovoltaikanlagen am eigenen Betriebsgelände haben und Ladestationen, die Anschaffungskosten sind zwar höher, kosten oft doppelt so viel, so ein Elektro-LKW beispielsweise, aber dann natürlich im Betrieb rechnet sich das sofort. Ich muss dazu sagen, ich habe da ein bisschen Einblick in diese Zahlen, weil ich in Österreich als Jurymitglied bei den Vergaben von solchen Fördergeldern immer wieder solche Umstiege von Diesel-Lkw auf Elektro-Lkw und eben Ladestationssysteme eben beurteile und damit entscheide. Und da ist eigentlich völlig klar, nicht nur von den CO2-Tonnen-Einsparungen, die man da hat, die einfach gigantisch sind, bis zur Lärmreduktion, wenn da ein Elektro-Lkw durch ein Wohngebiet in der Früh durchrollt, ne, den hört man nicht, bis hin zu einfach, dass der sich viel besser fährt. Gerade in einem hügeligen, bergigen Land wie Österreich, da kann man auch halt bergauf viel zügiger fahren und schneller fahren und hat das Drehmoment. Das sind sehr viele Vorteile, die man hier hat. Ich möchte aber, Stefan, Tobias, ich möchte noch kurz etwas erzählen, nämlich Elektronik, ja. Unterhaltungssystem im System. Nämlich, es gab da ein Buch dieses Jahr, das kam von einem englischen Journalisten der Financial Times heraus, das heißt Apple in China. Das gibt es auch auf Deutsch, Apple in China, vom Blassen Verlag. Das ist tatsächlich mein Verlag, dem ich meine Bücher auch habe. Und der war zuerst in Deutschland, dieser Journalist, und hat die deutsche Automobilindustrie betrachtet. So bin ich auf ihn auch gestoßen und haben geplaudert. Jetzt wohnt er seit 2019 in San Francisco und hat zum ersten Mal wirklich so eine Analyse gemacht, wie Apple in China seine Lieferkette aufgebaut hat. Wir haben 1500 Zulieferer, was für iPhones, iPads, Computer und so weiter, und haben in den letzten 20 Jahren 5,5 Millionen chinesische Ingenieure auf ihre Standards und ihre Technologie trainiert. Also die haben wirklich direkt Flüge gehabt in die verschiedensten Städte, wo gefertigt worden ist. Das heißt 5,5 Millionen, damit sie auf Apple-Standard sind. Ja? Und haben ihnen aber gesagt, ihr dürft nicht 100% nur mit uns sein, weil wenn wir diesen einen Teil nicht mehr im nächsten iPhone drinnen haben, dann seid ihr pleite und das ist schlechte Presse und überhaupt schlecht für euch auch. Ja? Sondern ihr dürft nicht mehr als 50% Umsatz mit uns haben. Ihr müsst euch andere Kunden suchen. Was sie gemacht haben, ist, sie sind nicht nur zu den üblichen Verdächtigen wie LG und Huawei gegangen, sondern die Automobilindustrie und bauen dort sozusagen heute die chinesischen Hersteller, Automobilhersteller haben mehr oder weniger von Apple geschulte Elektronikfachleute, Softwarefachleute dort sitzen und deshalb sind diese Fahrzeuge auch von der Elektronik so überzeugend und die neue Generation, wie schon gesagt, interessiert sich vor allem für das, die interessiert sich nicht für Spaltmaße. Das ist denen eigentlich egal. Denen ist, kann ich mein Handy einstecken? Ja? Kann ich meinen Kopfhörer reinbringen? Kann ich da mich verbinden mit dem Auto? Und das ist eine Herausforderung für deutsche Hersteller, weil die können Hardware, Software, Carrier, sag ich es ja nur. Ne?
Ja, Carrier, das war dieser Versuch von Volkswagen, da ganz groß rauszukommen und ist mittlerweile abgewickelt, glaube ich. Ne?
Ich habe noch, also wir wollen auf jeden Fall jetzt gleich noch zu den Robotern kommen. Vielleicht noch eine letzte Frage, auch so im Hinblick auf deinen, was hat dich eigentlich in den letzten anderthalb Jahren überrascht? Also für mich, vielleicht auch nochmal so Richtung Automobilhersteller und Hardware gedacht, ich sehe da gar keinen offensichtlichen Innovationssprung. Also klar, ich muss irgendwie besser im autonomen Fahren werden in der Sensorik, aber es gibt keinen neuen Sensortyp, kein neues Fahrzeugmodell, sondern das bleibt irgendwie alles gleich. Gibt es da Innovationen, die du siehst?
Ja, du hast tatsächlich recht. Was hier natürlich bei Sensoren passiert, da ist inkrementelle Innovation, die passiert. Das sind nicht diese Sprünge, diese Disruptive. Das heißt, wir waren gestern, ich war gestern bei einem der autonomen Unternehmen, also bei den Unternehmen, das selbst war Technologie entwickelt. Ja. Und da haben sie so über die Jahre hinweg so die LiDARs stehen gehabt, ne, von diesen großen
vom Kühlschrank bis
Eimer, ja, bis hin zu den kleinen Streifen jetzt. Ne? Da passiert inkrementelle Innovation, das ist natürlich auch von 70.000 jetzt auf $1.000 dann gewesen. Ja? Da passiert inkrementelle Innovation, die nicht zu unterschätzen ist, weil die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Okay. Und preislich geht das auch runter. Aber du hast recht, gerade was du sagst, Fahrzeugtyp, wir sind nach wie vor in der Phase, wo wir eine Kutsche haben, wo wir einen Motorwagen 1 jetzt nicht mit 3 Rädern, sondern mit 4 Rädern haben, aber es schaut immer noch wie eine Kutsche aus. Es schaut immer noch aus wie ein Verbrennungskraftfahrzeug. Ich warte immer noch auf einen Einsitzer, einen Pod sozusagen. Ich warte, ja, Sux hat jetzt diesen Kabinenroller, wo 4 Leute sich gegenüber sitzen. Aber wir haben mit dieser Technologie jetzt die Möglichkeit, wirklich unterschiedlichste Fahrzeugformen zu bauen, Mobilitätsmodi zu bauen für verschiedenste Anwendungszwecke. Ich denke, dass wir noch in dieser Phase sind, wo die Leute noch versuchen, jetzt wirklich diese Selbstfahrtechnologie wirklich jetzt deppensicher zu machen. Also wirklich so robust zu machen, dass man nicht mehr dran denken muss. Und dann pappt man das auf verschiedenste Fahrzeugtypen. Und ich denke, da kommt noch einmal so ein Schub jetzt an Innovation, an Unternehmen, nämlich Unternehmen, die jetzt eine Nische sehen, dass sie jetzt solche, dass ich ein Microlino halb anbieten. Ja? Also so nicht einen zweisitzigen Microlino, sondern einen einsitzigen Microlino und einfach nur jetzt autonome Fahrtechnologie draufpappen. Und da wird es, glaube ich, noch einmal in den nächsten Jahren jetzt einen Schub geben, die neue Fahrzeugmodelle bringen und die dann auch nicht mehr ausschauen, so wie heutige Autos mit Motorhaube und diese Form haben, sondern die Formen sich wirklich ändern werden.
Da sehe ich
bei den... Ich bin ungeduldig, ja.
Also fände ich jetzt auch schön, weil sowas Sichtbares, das ist natürlich immer eindrucksvoll und da sehe ich jetzt irgendwie auch eine Chance, ich weiß nicht, ob ich wirklich dran glauben soll, für Automobilhersteller, weil ich meine, bewiesenermaßen, es ist nicht die Software ihre Disziplin, aber eben diese Ingenieurskunst und einen neuen Fahrzeugtyp zu designen, der dann auf diese Softwarekomponente wieder neu passt. Das wäre doch eigentlich jetzt mal die klassische Domäne der OEMs, aber die bleiben halt in ihrem Massensegment von gestern, oder?
Stefan, du bringst nämlich den guten Übergang, nämlich jetzt zu humanoiden Robotern.
Sehr gut, das ist eins deiner Spezialthemen, muss man sagen. Ne?
Ich habe mich jetzt im letzten Jahr damit sehr intensiv beschäftigt, weil Stefan, Tobias, weil sich das jetzt herausstellt, dass da eine Reihe von Automobilunternehmen tatsächlich sowas entwickeln. Und es eigentlich eine neue Mobilitätsform ist. Ein zweibeiniger oder ein auf einer Räderplattform stehender, humanoid aussehender Roboter.
Und dann nehme ich dann Huckepack oder? Nee, was für eine neue Mobilitätsform? Oder die geht für mich einkaufen? Oder?
Nein, du lachst. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt einen Elder Care Roboter, also für die Altenpflege, einen Roboter gesehen aus China, der humanoid ausschaut und der sich dann umdreht und hinten einen Sitz hat. Und da kann sich dann die Person hinsetzen und er dreht sich dann um, dreht auch den Kopf so um. Das heißt, dass du wie ein Rollstuhl dann fährst, die Arme des Roboters werden zu Lehnen. Und dann steuerst du, indem du die Hand runterdrückst und dann fährt er vor mit dir. Und er hilft dir auch aufzusteigen. Also
das könnte auch innerhäusliche Mobilität dann betreffen, ne? Also die Mikrost. Mobilität.
Genau, du bringst einen guten Punkt. Das ist jetzt, wir haben ja mit Mobilität bislang vor allem immer verbunden, Mobilität auf den Straßen der Öffentlichkeit. Mhm. Aber jetzt haben wir natürlich mit einem humanoiden Roboter eine Mobilitätsform, die sich in Gebäuden bewegen kann.
Ja, spannend. Ja.
Also du meinst, dass die Automobilhersteller da reingehen? Habe ich jetzt auch schon von Zulieferern gehört, von BMW, glaube ich, zu wissen, dass die da ein Modell haben. Wie denkt da der OEM? Ist es für ihn ein Produktionshelfershelfer und er will da besser werden oder ist es für ihn wirklich ein Thema Richtung Endkunde?
Es gibt zwei Gründe, warum sie sich da drauf schmeißen. Das erste ist einmal für die eigene Fertigung. Ne? So gut und interessant für viele Leute, es ist prestigeträchtig, es ist bei einem Automobilunternehmen zu arbeiten. Ich bin beim Daimler, ich bin beim Benz, ich arbeite bei BMW. Ne? Gewisse Tätigkeiten sind halt sehr, sehr monoton und sich an der Fertigungsstraße. Ne? Da machst du immer die nächsten 5, 10 Handgriffe. Das machst du jahrelang, 2 Jahre lang. Da musst du vielleicht wechseln die Station. Aber es ist halt, das heißt, die haben auch relativ hohe Fluktuationen dort. Sind vielleicht nicht unbedingt gesund, diese Arbeiten, wenn ich monoton immer wieder diese Hebearbeiten machen muss, auch wenn ich natürlich Unterstützung habe durch verschiedenste Systeme, hydraulische Systeme, Exoskeletten und so weiter. Aber da könnte ich natürlich jetzt humanoide Roboter einsetzen und das machen auch die Unternehmen. BMW hat beispielsweise jetzt in einem halbjährigen Test einen Roboter von der Silicon Valley Firma Figure eingesetzt, die jetzt 6 Monate mal so 10 Stunden am Tag bei der Fertigung in Spartanburg, in der Niederlassung da in den USA, gearbeitet haben. Und Tesla, wissen wir, bauen nicht nur die Roboter, sondern auch machen den Optimus, den verwenden sie auch in der eigenen Fertigung. Da haben sie mehrere tausend, glaube ich, jetzt bereits im Ding. Also auch in Fremont ist diese erste Fabrik tatsächlich in der Fabrik, oben oberhalb der Fertigung der Automobile ist es drinnen. Und dann hast du Jerry, ein chinesischer Hersteller, der hat einen AI-Mogga, das ist mehr so ein weiblicher Roboter, ein Gynoid, nennen das Gynoid, nicht Android, sondern Gynoid, ist die weibliche Form, der als Verkäuferin dienen soll und als Auskunftsperson. Und dann hast du so Firmen wie Hyundai, die Boston Dynamics Atlas-Roboter im Einsatz haben, also auch testen. Und da gibt es eine Reihe von Toyota, Honda hat was gemacht. Das heißt, da ist ein großes Interesse dran, dass sie das einsetzen, nicht in der Fertigung, aber auch selber bauen, weil im Prinzip sie 80%, sage ich einmal, des Wissens und der Technologie schon im Haus haben. Und der dritte Grund, den sie nicht erwähnen, ist, den sie vielleicht auch nicht sehen, vielleicht sehen sie es doch, aber ich sage mal, in vielleicht 10 Jahren oder 5 oder 10 Jahren werden wir alle einen so einen humanoiden Roboter, in 10 Jahren werden wir alle einen humanoiden Roboter zu Hause haben, der uns Haushaltsupdate macht.
Unvorstellbar, finde ich. Ne? Man kann sich das auch überhaupt nicht vorstellen, was das ist, was das wird, was das mit sich bringt. Es war immer so eine super ferne Science-Fiction-Story und das könnte real werden. Ich fühle mich überfordert gerade.
Genau, und da wird man den zu Hause haben, da können wir noch reden darüber. Ne? Und aber so wie in den 90er Jahren, ich erinnere mich, in den 90er Jahren habe ich einen Brockhaus mir gekauft, also ein Abonnement durch jedes Monat.
Ausgedrucktes Wikipedia für unsere jüngeren Hörer.
ausgedruckte Wikipedia, genau. In 22 Bänden hat
man. In einer sehr dünnen Version natürlich, also nur 20 Bände.
und weil ich halt, du siehst das auch hinter mir, ne, die Bücher, ich habe halt eine große Bibliothek, ich habe tatsächlich auch ein Meyersches Konversationslexikon, Enzyklopädie Britannica, ja, ich habe diese Dinge alle hier bei mir. Aber gleichzeitig kam natürlich der Computer, der PC, der hat genauso viel gekostet wie eine Enzyklopädie. Das heißt, die Eltern, die ihren Kindern was Gutes tun wollten, haben ihnen dann nicht mehr eine Enzyklopädie gekauft, sondern einen Computer, und da war die MK da drauf, das war so eine digitale Enzyklopädie, die man damals hatte. Das heißt, das wurde kannibalisiert durch das. So, 10 Jahre von jetzt. Wenn so ein humanoider Roboter zwischen 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 Dollar kostet oder 20.000 Euro kostet und ein Auto kostet so viel oder 30.000 und ich habe das Budget und überlege, kaufe ich mir lieber 2, 3 Roboter, einen Roboter für den Haushalt, der aufräumt, einen Roboter, der einkaufen geht für mich, einen Roboter, der für mich ein Companion ist, ja, keine Ahnung, kaufe ich dann noch ein Auto? Plötzlich wird das kannibalisiert. Ja? Das könnte eine Bedrohung werden, weil ich brauche jetzt nicht mehr mit dem Auto hinfahren zum Supermarkt, sondern der Roboter geht einkaufen für mich.
Du Mario, weil jetzt geht ja auch gerade wieder über den Äther diese Produktpräsentation von diesem Optimus von Tesla mit den, wo die Basher, die Musk-Basher ja erzählen, der ist ja eh nicht so weit, da ist im Hintergrund einer mit der Fernsteuerung und das dauert noch Jahre. Also wird das, also wo liegt da die Wahrheit? Wie weit ist dieses humanoide Roboter-Ding?
Man kann das vergleichen mit dem Sicherheitsfahrer im autonomen Auto. Ne? Das ist jetzt der Remote-Operator im humanoiden Roboter. Wir sehen es also in der Phase, wo wir jetzt Daten sammeln müssen, wo diese Aufgaben erfasst werden müssen. Wir haben ChatGPT oder sowas, ein Sprachmodell ist verhältnismäßig einfach, da grast man das Internet ab, holt sich alle Text-, Video-, Musikdaten etc. und Bilddaten und dann schmeißt man das Maschinensystem, das geht drüber, Algorithmus, und dann hat man das. Sage ich jetzt einmal vereinfacht. Beim Roboter muss man auch sowas machen, beim Auto muss man auch sowas machen. Man muss die Autos durch Millionen, hunderte Millionen von Kilometern fahren, dass sie alle möglichen Verkehrssituationen erfahren und dann zusammenbringen. Diese Daten hat man jetzt über die letzten 1,5 Jahrzehnte gesammelt und gemacht. Jetzt ist man so weit, dass es funktioniert. Beim humanoiden Roboter muss man das auch machen. Der muss in Küchen Aufgaben machen können, ihm das Bett zusammenlegen, die Wäsche zusammenlegen und einräumen in die Waschmaschine. Der muss an der Fertigungsstraße diese Tätigkeiten machen können. Diese Daten gibt es nicht, die muss man jetzt sammeln. Jetzt sind also diese ganzen Unternehmen dabei, diese Daten zu sammeln. Wie macht man das heute? Wie geht man davor, um das beizubringen, indem man einen Remote-Operator hat, der den Roboter fernsteuert und damit ihnen beibringt, wie sie das machen können, und diese Daten, die man sammelt, die werden dann wieder in das Machine Learning System gebracht und dann einmal sukzessive kann der autonom Tätigkeiten übernehmen. Die Komplexität ist auch hoch, weil jede Küche anders ausschaut, jedes Schlafzimmer anders ausschaut, jede Waschmaschine, jede Fertigungsstraße. Aber sobald ein Roboter in der Flotte das kann, können das alle 10 Millionen Roboter vom selben Hersteller diese Aufgaben übernehmen.
Also das heißt, eigentlich ganz normal dieser Zustand. Ne?
Ja. Das ist ein ganz normaler Zustand. Das heißt, man macht sich lustig darüber. Ja,
lernen.
Das heißt, die nächsten 2, 3 Jahre werden wir da nichts, wirst du keinen solchen Humanoid. Du wirst einen kaufen können, weil es werden bereits einige angeboten, mit dem klaren Hinweis, Ja, da wählt sich einer ein und bewegt sich sozusagen aus der Ferne herum, der diese Aufgaben macht und auch lernt. Das heißt, der wird nicht wirklich für dich sinnvolle, große sinnvolle Aufgaben machen können. Das dauert Zeit. Du weißt ganz genau, du bist jemand, der also ein Erstbesitzer ist, der mithilft, diesen Roboter zu entwickeln. Aber in 10 Jahren werden die so mächtig sein, dass die wirklich sinnvoll einzusetzen sind.
Das heißt ja im Klartext, also man sollte überhaupt nicht mehr, wenn das überhaupt geht, mit Aktien zum Beispiel auf Hersteller von Staubsaugerrobotern setzen, denn in Zukunft wird es einen Staubsauger geben wieder und einen Roboter, der den bedient.
Ja,
oder
ja. Ja, es wird natürlich vielleicht, weil du hast hier vielleicht eine andere Frage, die dahinter steckt, warum baut man eigentlich humanoide Roboter, warum macht man spezifische Roboter wie so ein Staubsaugerroboter?
Und wenn er Generalist ist, kann ich das gut verstehen. Also das
ja,
ist
ja sinnvoll. Ja, also zuerst einmal natürlich, wir haben bei uns zu Hause einen Staubsauger-Roboter, wir haben aber auch 2 normale Staubsauger. Ja, das heißt, wir haben 3 Geräte.
Kenn ich.
Ja, das ist natürlich.
Die Treppe macht der Roboter nicht so gut, ja.
Ja, aber wir haben natürlich unsere Welt um uns herum designt für Menschen, für menschliche Hände und menschliche Körperteile. Das heißt, ein Bügeleisen hat einen Griff, ja, eine Bohrmaschine hat für Menschen die Griffe, eine Türschnalle ist für den Menschen designed. Das heißt, wenn wir Roboter robotisieren, automatisieren, schnell solche Helferlein haben wollen, dann ist der Formfaktor vielleicht am besten ein Mensch, weil der sofort unsere Werkzeuge verwenden kann, ohne dass wir da teuer eine weitere spezifische Roboter kaufen müssen. Auch sind die flexibler. Ein Staubsaugerroboter bleibt der Staubsaugerroboter. Ein humanoider Roboter, den kann ich zum Staubsaugen, zum Wäschewaschen, zum Wäsche zusammenlegen, zum Einkaufen, zum Arbeiten an der Factory Floor, ja, in der Fabrik einsetzen.
Und damit, ich find's auch logisch. Also wenn ich jetzt in die autonomen Autos denke und ich bin jetzt im ÖPNV, wer macht die Türe auf, wer hilft den Menschen mit Barriereeinschränkungen irgendwie über die Stufe? Also ich finde es da ist es noch unbeantwortet, weil die ganzen Services, die kann jetzt nicht das Auto übernehmen, sondern da muss es trotzdem noch einen Mensch geben. Und wenn es den ja eigentlich nicht mehr geben soll oder nicht mehr geben kann, weil wir zu wenige Busfahrer und Co. sind, dann brauchen wir halt irgendwie den automatisiertes Helferlein. Also von daher finde ich das wichtig. Ich habe eine Frage in dem Zusammenhang, auch wer pusht Innovation? Weil das hast du damals erzählt beim letzten Podcast, dass das Thema, weiß nicht, ob es Elektromobilität oder autonomes Fahren war, aber es kam ja eigentlich aus dem Militärsegment. Dort sind die Ursprünge doch gesetzt worden. Wie viel Ursprung hat das Thema humanoide Roboter im Militärbereich und muss uns das Angst machen?
Also ich hole mal aus. Ja. 2004 war der DARPA Grand Challenge. Das war der erste Wettbewerb für autonomes Fahren. Die DARPA ist vom amerikanischen Militär eine Behörde, die 3 Milliarden Dollar im Jahr Budget hat und die Aufgabe hat, sich Bedrohungen für die USA anzuschauen. Also eine Bedrohung kann sein, sich neue Waffensysteme. Oder eben eine Pandemie. Was wird das bedeuten? Flüchtlingswellen, Weltwirtschaft geschlossen etc., Regierungsunstabilitäten und so. Und wie kann man, und die haben zum Beispiel 2011 sind sie rangegangen, haben gesagt, eine Pandemie wäre halt für die USA disruptiv. Wie kann man das verhindern, dass sowas passiert? Und haben damals eben zum Thema mRNA eine Konferenz zusammengeholt, wo sie dann auch die ersten 50 Millionen Dollar in Moderna gesteckt haben. Aus der DARPA kommen beispielsweise hervor das GPS, Global Positioning System, weil sie genau diese Fragestellungen hatten, wie kann ich sozusagen herausfinden, wo wir genau positioniert sind. Also das war eigentlich die Vorgängerorganisation, ne? Weil Sputnik damals noch die Zeit war. Oder eben auch das Internet kam heraus. Ne? Wie kann ich beispielsweise Kommandozentralen, Raketenbasen, wenn die Kommunikationsleitung zerstört worden ist, wie können die trotzdem noch miteinander kommunizieren? Ne? Indem Pakete umgeleitet werden über andere Wege und das ist heute das Internet geworden. Die hatten 2004 den DARPA Grand Challenge, weil die Frage war, wir sind in Irak und Afghanistan im Krieg, wir verlieren dort sehr viele Soldaten, die über diese IEDs, Roadside Bombs fahren, Improvised Explosive Devices, kann man, und dann ist der US-Senat drangegangen, die DARPA, kann man da auch ohne Fahrer, ohne Soldaten diese Autos dorthin schicken. Und das war der erste Wettbewerb. Dann gab es 3 Wettbewerbe, den zweiten Wettbewerb war dann der erste Gewinner. Das war dann der Sebastian Thrun mit dem Stanley, der gewonnen hat. Und der wurde dann von Google gehired, angestellt und hat dann dort eben das, was heute Waymo ist, gestartet. 8 Jahre später hatte DARPA den Robotics Challenge gemacht, 2012, den ersten von 3. Und der Robotics Challenge war die Aufgabe, dass ein humanoider, zweibeiniger Roboter über Geröll gehen können muss, eine Tür aufmachen können muss, dabei ein Gewicht von 10, 15 Kilo, also mehr oder weniger geladenes Gewehr und Ausrüstung, tragen kann, durch eine Wand brechen kann, durchgehen kann und dann noch einmal ein Ventil abdrehen, abschalten kann. Da sind damals die Roboter alle umgefallen, die sind nicht stabil gestanden, es war ewig, hat sehr zäh ausgesehen alles. Das war 8 Jahre. Ja, also das heißt, das ist auch 2004, 2012 sind 8 Jahre. Ich habe mein Buch Der letzte Führerschein Neuling 2017 geschrieben. 8 Jahre später schreibe ich ein Buch über humanoide Roboter. Jetzt sind wir so weit, dass wir darauf aufmerksam sein müssen. Und ja, das kommt auch aus dem Militär. Das heißt natürlich auch, das kann man wahrscheinlich auch, ist ein Ziel oder wird so sein, dass man das als Soldat, als Waffensystem einsetzen wird. Man muss aber dazu nochmal einschränken, wenn man es anschaut, die Komplexität einer Aufgabe, ist sie hoch, ist sie niedrig und wie ist das Umfeld, ist es stabil, ist es instabil, ist es chaotisch, ist es unchaotisch, dann zählen sicherlich Militäroperationen zu hohe Aufgabenkomplexität und hohe Instabilität. Das heißt, das Umfeld ist chaotisch, super chaotisch und das sind natürlich zwei Faktoren, die dazu führen, dass das sehr, sehr schwierig ist, einmal so einen Roboter dorthin zu entwickeln. Das wird noch einige Zeit dauern. Aber wie wir sehen mit der Ukraine, mit dem Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine, dass dort plötzlich die Drohnenwaffenentwicklung massiv ist und sich plötzlich das Schlachtfeld komplett geändert hat, was man noch vor 3 Jahren gedacht hätte, ist auch hier natürlich so etwas, dass vielleicht sowas in seiner Konfliktzone schneller in die Entwicklung käme, als man meint. Aber das wäre, wir dürfen auch nicht übersehen, dass wir Milliarden von solchen Robotern haben werden, die wirklich im Haushalt sein werden, sinnvolle Aufgaben machen, in der Fabrik arbeiten werden und in der Gesellschaft bedeutet, was bedeutet es für die Gesellschaft? Tja, was ist, wenn die Arbeiten von solchen Robotern gemacht werden, wenn wir plötzlich im Überfluss Sachen haben und wir uns auf
uns selbst konzentrieren.
Wird mein Job weggenommen. Die Frage ist immer, wie kommt es eigentlich, dass wir uns über unseren Job definieren? Das ist eigentlich ein relativ kurzes Ding in der Menschheitsgeschichte. Wir vergessen, dass wir Menschen sind, die nicht für den Job geboren worden sind. Aber unser Ausbildungssystem, unser gesamtes Gesellschaftssystem ist aktuell so um den Job herum designt, dass wir das als natürlich ansehen und hier hätten wir die Möglichkeit, Mensch zu werden, noch stärker Mensch zu werden, als wir sind heute, weil uns...
Was auch immer das bedeutet.
Ja, naja, wenn ich nicht ums Überleben kämpfen muss, weil ich ständig Essen besorgen muss oder die Rechnungen zu bezahlen habe und auch Jobs annehmen muss, die unwürdig sind, wo ich schlecht behandelt werde und so weiter, wo ich dann Gesundheitsprobleme habe, weil ich so im Stress mich fühle, ja. Und jetzt übernimmt das ein Roboter und ich kann mich auf das
Kreative... Das ist die Downside. Also ja. Arbeit ist auch Selbstbestätigung, Selbstwirksamkeit. Also man muss wirklich ein gutes, neues Gefäß finden, sonst hängt man den ganzen Tag nur rum und entwickelt Verschwörungstheorien.
Das ist halt leider nicht für alle der Fall. Ne? Wir uns gefällt unser Job. Ja? Das ist sicher, wir tun das gerne.
Ja,
das
ist ein Privileg. Ja.
Aber für viele nicht. Sprich mal mit... gewissen Jobs, ja, die Leute machen das, weil sie bezahlen müssen und weil sie keine anderen Möglichkeiten haben und auch keine Wechselmöglichkeit haben. Das heißt, sie müssen den Missbrauch, die schlechte Behandlung durch Vorgesetzte oder Kunden ertragen und haben aber vielleicht andere Interessen, die sie gerne machen würden. Ja.
Mario. Ich bin voll bei dir. Wir kommen gleich zur letzten Frage, aber eine Frage treibt mich jetzt gerade um, auch jetzt, wo du uns in diese ganzen Entwicklungen mit 8 Jahre und so weiter nochmal gerade genommen hast. Was von meinem geistigen Auge sehe ich gerade, so die alten Blockbuster-Filme aus meiner Jugend, das fünfte Element, Terminator. Also das sind ja alles Visionen von vor 30 Jahren, die irgendwie jetzt echter werden, weil ne, wir haben Drohnen und wir haben autonome Fahrzeuge und wir haben humanoide Roboter. Also ist es self-fulfilling? Irgendjemand hat sich mal eine Zukunft ausgedacht und daraus einen Film gemacht und dann kommt es auch? Oder waren die Menschen einfach so schlau, dass es irgendwann mal wirklich so sein wird? Wie entsteht Zukunft?
Also Science Fiction und Wissenschaft beeinflussen sich gegenseitig. Es gibt viele Wissenschaftler, die ihr Studium nur deshalb gewählt haben, weil sie Star Trek, also Raumschiff Enterprise, angeschaut haben. Oder solche Science Fiction, da wurden sie motiviert, sich für sowas zu interessieren. Und, oder durch bestimmte Sendungen, Carl Sagan, damals Kosmos, Universum und solche Sendungen, ja. Das heißt, auch gewisse Sachen, wie zum Beispiel der Kommunikator bei Raumschiff Enterprise, ne, das ist flipped, wurde dann das Flip-Phone. Ne, das hat man damals, das war tatsächlich eine Inspiration aus diesem Film. Das Smartphone gab es natürlich nicht, das hat man nie in solchen Filmen eigentlich gesehen. Das Smartphone wurde nie vorhergesehen. Das heißt, es gibt sowohl als auch. Vielleicht nochmal zu den Filmen. Natürlich, es ist nicht erst seit diesen Filmen, dass wir von Robotern denken. Wir gehen ja 2000, 3000 Jahre zurück. Es gibt ja Hephaistos, der griechische Gott der Schmiedekunst oder der Innovationsgott eigentlich damals, hat so den Talos gemacht. Das war dieser Bronzeriese auf Kreta, der die Insel Kreta beschützen sollte und der aber nur schwarz und weiß unterscheiden konnte, Feind und nicht Feind. Und Schiffbrüchige hat er als Feind kategorisiert. Also, oder es gibt auch in The Fairy Queenie so ein romantisches Märchen da aus England, gibt es auch diesen Talus, das heißt genauso, der ist einen Fritter Artigal begleitet und auch nur schwarz und weiß unterscheidet. Der Leonardo da Vinci hat Skizzen gemacht für den mechanischen Ritter. Ja? Die lustige ist auch, dass Frankenstein ist ein künstliches Wesen, das wir haben. Der Golem ist ein künstliches Wesen. Ja?
Also wir denken einfach schon immer in einer künstlichen Übermenschlichkeit.
Tatsächlich wurden die Europäer von den Asiaten als die Roboterbauer, die Yantakara, bezeichnet. Ja? Und die dieses Geheimnis haben, also die Römer. Man wusste ja damals, wie Hydraulik schon funktioniert, hat das aber nur verwendet, um so Tempeltüren aufzumachen, um die Leute zu beeindrucken, dass es von Gott sich selbst bewegt und so weiter. Und dass die Asiaten sozusagen dann rangegangen sind und den Europäern dieses Wissen entrissen oder versucht haben zu entreißen und dabei ganz genau wussten, dass die Europäer an der Stelle so auf ihr Geheimnis gehütet haben, dass sie die mit allen Möglichkeiten getötet haben. Pygmalion, der eine Elfenbeinstatue, eine Marmorstatue macht, in die er sich dann verliebt, die dann von der Göttin zu einem echten Mensch, Pinocchio. Ja.
Mario, ich muss dich bremsen. Sonst, ich merke schon, ich hab die Büchse der Pandora aufgemacht, aber was ich mitnehme
und
ist.
Auch, und die ist was, auch ein künstliches Wesen. Ja.
Er ist voll autonom, der Mario.
Also, ja. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass vielleicht die Innovationsgurus von heute sich aus den Blockbustern ihrer Jugend Inspiration mitgenommen haben. Du, letzte Frage im Podcast. Jetzt müssen wir wieder in die Zukunft schauen. Nicht ganz so weit mit 35, aber in einem Jahr. Was passiert bis dahin und worüber werden wir uns unterhalten, Mario?
Also ich hoffe, dass wir in einem Jahr dann ein erstes selbstfahrendes Fahrzeug von Waymo in Deutschland haben. Das wäre mein Wunsch, ja. Dass ich bitte die Daumen, ja.
Da fahren wir zu zweit.
Bitte. Da fahren wir zu zweit, genau. Also, dass die Tests aufnehmen zumindest, dass man weiß, okay, da ist jetzt in einer Stadt, weiß ich nicht, Düsseldorf, Hamburg, irgendwo das erste Waymo unterwegs. Ja, vielleicht ist es Hamburg, keine Ahnung. Das wäre etwas, was ich hoffe. Vielleicht, sagen wir mal so, wir haben ja in Hamburg noch Moja. Die haben ja schon angekündigt oder gesagt, sie wollen Driver-Out haben Ende 2026. Ich habe gesagt, das schaffen die nicht, ja, weil sie durch Phasen gehen müssen, die sie bislang nicht gegangen sind. Jede Phase braucht 1,5 bis 2 Jahre. Ich würde mir wünschen, dass sie mich da falsch, dass sie mir da
alles besser belehren. Dass sie dich lügen strafen.
Genau, der Lügen strafen, danke, das war der Begriff. Ja. Dass sie sagen, wir können das wirklich und Mario, du bist falsch gelegen. Dann,
das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, weil wir hatten auch schon den Sascha Meyer den CEO von Moya bei uns und der gehört auch zum Netzwerk. Ich glaube, der wird sich jetzt darüber freuen und vielleicht ist es nochmal eine Ambition. Den also Mario Herger.
Ich bin der Key-Leader. Aber das wäre schön.
Du Mario, wir können endlos sprechen. Die Entstehung von Zukunft und Innovation, die müssen wir in einem anderen Podcast auf jeden Fall klären. Ich freue mich auf dein Buch. Mhm. Ich freue mich auf den ersten und nächsten humanoiden Roboter. Und der Tobias glaubt sowieso, weil dann lässt sich auch endlich der
Staubsauger. Jetzt sind die Kinder ja schon groß, ich weiß nicht. Also das
wann werdet ihr so einen ersten humanoiden Roboter zu einem Interview oder einem Podcast einladen?
Ja, schauen wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du wieder bei uns warst und so ein bisschen auch den Spirit der anderen Welt rübergebracht hast.
Und wie letztes Mal, wir könnten noch ewig weiterreden, wir machen vielleicht irgendwann mal so einen mitternächtlichen Livestream, 6, 7, 8 Stunden lang mit dir. Hätte den Vorteil, dass du auch nicht so früh aufstehen musst. Mhm. Muss auch nochmal sagen, bei dir ist es zum Beginn des Podcasts 7 Uhr morgens gewesen, also auch nochmal vielen Dank dafür, dass du uns schon so früh hier Rede und Antwort stehst.
Ja, ich danke für die Einladung und danke fürs Interesse.
Danke dir.
Ja, ciao.
Tschüss.
Tobias, das war Mario Herger Teil 2 und Jawohl. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Jetzt mal eine Frage an dich. Was hast du denn aus diesem mannigfaltigen Gespräch mitgenommen?
Also der muss unser Stammgast werden. So viel ist schon mal fix, wie man in Österreich sagt. Ich habe mir so 3 Sachen aufgeschrieben, die ich werde nur ganz kurz stichwortartig benennen. Zum einen, das Wort Gynoid kannte ich noch nicht, aber logisch, ne, wenn Android die männliche Form ist. Was man merkt, ist, Mobilitätsform wandeln sich und unser Bild von Mobilität wird sich auch wandeln. Also das ist ja ganz klar der Punkt. Du denkst an irgendwie, wie Mario schon sagte, draußen, Straße, was auch immer, Mobilität ist viel mehr und hat auch eine extrem starke soziale Komponente. Wenn du auf einmal raus kannst, obwohl du bislang ans Bett gefesselt warst, Wahnsinn, toll. Dann habe ich noch auch, dass sich das Bild vom Auto wandeln wird, was wir haben. Also er hat das so umrissen, so Spaltmaße werden egal, genau. Also die Generation nach uns, unsere Kinder, unsere Enkel werden das Auto völlig anders betrachten, als mit völlig anderen Augen. So, das ist schon total, total interessant, dass vielleicht auch gar nicht mehr Mobilität im Vordergrund steht dabei. Auch das könnte passieren. Total verrückt. Vielleicht eher Entertainment-Ort, Stromspeicher auf Rädern, was auch immer. Wirklich Sachen, wo ich gedanklich nur schwer hinterherkomme. Und das Dritte, was mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, war, als er meinte, unser Gestern ist euer Morgen. Sad but true. Wie ist es bei dir?
Ja, da erinnere ich mich jetzt gerade dran. Aber ja, das ist, ich kann es ja aus einem echten Erlebnis beschreiben. Ich war vor einem Jahr.
Du warst schon im Morgen.
War ich im Morgen und es fühlt sich wirklich anders an. Ich fand das, was du auch gerade gesagt hast, irgendwie so als so den Hoffnungsschirmer, nenne ich ihn jetzt mal. Also diese OEMs und unsere Zurück zum Verbrenner und wir wollen noch die Technologie-Päpste bleiben. Das ist ja irgendwie auch richtig. Und warum nicht in diesem Segment den nächsten Fahrzeugtyp einfach mal als Innovation raushauen? Den nächsten Pod, den nächsten irgendwas. Mario hat ja dann gesagt, das tun die Automobilhersteller, weil da sind es die humanoiden Roboter. Ich würde es gern sehen. Ich würde gern, dass die Industrie sich einmal disruptiv verändert und unsere Arbeitsplätze eben nicht mehr Autobauen sind, sondern Roboter bauen, obwohl die sich wahrscheinlich irgendwann mal auch selber bauen werden. Und dann sind wir im Paradies und können den ganzen Tag, was schlürfen und uns einfach nur noch unseres Lebens erfreuen. Auch Oha. Das ist eine Erkenntnis.
Ich empfehle den Film Wall-E zu dieser Thematik und die entsprechende Dystopie.
Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Da geht es auch um Roboter, um das, was dann aus Menschen wird. Aber offenes Thema.
Da muss ich den nochmal angucken, aber ich nehme jetzt mit, wir haben irgendwann in der hoffentlich nahen Zukunft Zeit für uns selbst und müssen uns nicht über unseren verlorenen Job ärgern. Ja. Also, an euch alle, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ich hoffe, ihr habt viele Impulse mitgenommen. Wenn ihr Mitglied im Netzwerk nehmen wollt, das haben wir eingangs gesagt, meldet euch bei uns, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, das sind Medien. Die Dimensionen, Medien, Multiplikation, Kommunikation, das haben wir ganz oft übrigens gehabt, Tobias, danke für den Reminder, das ist in der Mobilitätswende ja so wichtig. Also, egal wo ihr herkommt, wenn ihr Lust habt auf Gestaltung, meldet euch bei uns und liked uns im Podcast und teilt unsere Folge.
Ja. Frohe Weihnachten. Gutes Neues.
Bis dann. Ciao.
möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.